Pro-Person-Preise bei Safaris. Budget okay. Safari kann man in Arusha zum Beispiel, wenn man da jetzt als Backpacker unterwegs ist und möchte auch gerne Safari machen, dann gehe ich in Arusha, klappere ich die Safari-Veranstalter ab, die haben da ihre Offices alle und frage nach, was eine Budget-Safari kostet oder ob die noch zwei, drei andere Leute zusammenbringen für eine Budget-Safari und dann kann man zu viert, fünft oder sechst mit einem Bodenzelt, machen die meistens, also Camping ist es dann immer, auf einer Public Campsite in der Serengeti zum Beispiel eine auch schöne Budget-Safari machen. Da habe ich meine Game Drives dabei und übernachte dann halt in der Campsite. Das geht auch. Da sind die Kosten so bei, ist immer schwierig zu sagen, ist eine Verhandlungssache, okay. $150, $200 pro Person mit allem drum und dran. Es ist ja nicht nur so, sozusagen der Veranstalter nicht bezahlen muss. Der bringt ja auch das ganze Material mit, das Essen und so weiter. Ich muss auch die Parkgebühren immer noch bezahlen.
Ja, das war Dirk und alle die, die schon lange hier im Podcast mit dabei sind, die haben die Stimme schon erkannt. Dirk ist Dauergast mittlerweile. Kein Gast war so oft hier im Off the Path Podcast wie er. Und heute sprechen wir über Safaris in Tansania. Unglaublich, was er dort schon wieder alles zu erzählen hat. Wir haben bereits über eine Tour auf dem Amazonas gesprochen und wir haben schon über Self-Drive-Safaris in Botswana mit Dirk gesprochen. Und heute geht's, wie gesagt, um Tansania. Und ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass er als Gast da war. Es ist immer unglaublich, macht immer unglaublich viel Spaß mit ihm, über seine Abenteuer zu sprechen. Und er ist immer so toll detailliert und so gut vorbereitet, wie wenig andere Gäste hier im Off the Path Podcast. Das macht die Arbeit mit ihm, das Aufnehmen mit ihm sehr, sehr angenehm, weshalb ich immer wieder mich freue, wenn er sagt, hey Sebastian, ich habe da eine Idee und ich habe da was erlebt. Also, das ist heute die 97. Off the Path Podcast Folge und diese vielen, vielen Infos, die Dirk in den nächsten 60 Minuten mit euch teilen wird, haben wir natürlich alle aufgeschrieben. Alle Links, die findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge 097. Also klickt euch auf jeden Fall durch, da findet ihr natürlich auch den Link zu Dirks Blog Planetenreiter und natürlich halt auch zu diesen ganzen Anbietern und diese ganzen Infos, die Dirk hier im Podcast heute geteilt hat. Ich bin Sebastian Canavis, euer Host des Off the Path Podcast und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und hier zuhört und euch jede Woche aufs Neue auf diese Geschichten hier einlasst. Was gibt's eigentlich sonst noch zu sagen? Eine ganz tolle Neuigkeit hat mich vor ein paar Tagen erreicht und zwar wurde der Off the Path Podcast endlich nach über einem Jahr bei Spotify angenommen. Ganz wenige Podcasts schaffen es da wirklich rein, nur die ganz, ganz großen und anscheinend gehört der Off the Path Podcast jetzt dazu. Wir haben hier ungefähr so 60.000 Downloads, das war so der beste Monat, ein bisschen über 60.000. Wir gehen auf die 70.000 zu. Und freut mich mega, dass wir jetzt auch bei Spotify, also noch nicht, aber bald zu hören sind. Es dauert bestimmt noch einen Monat, bis wir da wirklich drin sind oder dass man den Podcast bei Spotify finden kann. Aber es ist einfach extrem geil, diese E-Mail zu bekommen von Spotify, dass wir jetzt aufgenommen worden sind und quasi beim nächsten Update auch in der App zu finden sind. Mega cool. Wie gesagt, da sind nur ganz, ganz wenig deutsche Podcasts bisher drin und schon cool, dass wir es nach fast über zwei Jahren in den Podcast, also in die App geschafft haben. Ja, 97 Folgen. Das ist auch nicht die letzte, auf gar keinen Fall. Es kommen noch ganz, ganz viele, aber nächste Woche kommen keine. Nächste Woche wird der Off the Path Podcast höchstwahrscheinlich aussetzen. Ich habe nämlich keinen Gast. So ist es leider und ich bin leider unterwegs. Also wie ihr leider auch an der Qualität der Intro merkt, ist es heute ein bisschen anders. Ich nehme einfach nur so am PC ohne professionelles Mikro diese Intro und diese Outro hier auf. Den Podcast habe ich natürlich vorher schon aufgenommen. Zu Hause mit einem richtigen professionellen und gutem Mikro. als ich den Podcast aufgenommen habe. Aber wir sind gerade in Schottland und ich habe ungefähr so 20 Folgen in einem Ordner, der heißt wird nicht veröffentlicht. Da sind so alle so die schlimmsten Aufnahmen der letzten 2 Jahre drin. Schlimm, weil oftmals Gäste sich nicht artikulieren können, sie können nicht sprechen oder sie haben eine sehr, sehr monotone Stimme oder aber sie sind überhaupt nicht vorbereitet, ein Handy klingelt im Hintergrund. Letztens habe ich jemanden schnarchend im Hintergrund gehabt, der in einem Hostel was aufgenommen hat. Manchmal ist es wirklich die fehlende Internetverbindung, weil man sich halt irgendwie nicht darauf vorbereitet hat, dass man einen Podcast aufnimmt und dadurch halt irgendwie auch eine schnelle Internetverbindung hat. Also viele, viele Probleme und diese Probleme, die haben sich jetzt irgendwie aufgestaut. Ich versuche immer irgendwie 5 Folgen Puffer zu haben, aber diesmal habe ich innerhalb von einer Woche mehr oder weniger 5 katastrophale Folgen gehabt oder Gäste oder Situationen gehabt, die einfach echt nicht gut waren. Und entsprechend sind mir jetzt leider ein bisschen die Hände gebunden. Und nächste Woche, Dienstag, fällt wahrscheinlich, außer es passiert ein Wunder, aus. Aber dafür kommt am Donnerstag, habe ich letzte Woche schon gesagt, konnte ich nicht einhalten, weil mir eine Sache gefehlt hat. Aber diese Woche Donnerstag geht der neue Off the Path Podcast online. Der Off the Path Podcast mittendrin ist der Name. Könnt ihr dann alles hier auch auf iTunes und vielleicht irgendwann auch auf Spotify finden, jetzt aber noch nicht. Da geht es dann rund um unsere Soundbites mit dem Ambio Smart Headset von Sennheiser. Das nehmen wir rund um die Welt, oder das haben wir rund um die Welt mitgenommen. In 5 Ländern waren wir bisher damit unterwegs und haben 360-Grad-Aufnahmen aufgenommen. Und die werden jetzt dann quasi am Donnerstag veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, wie ihr das so findet. Und das war's für die Intro. Ich rede jetzt schon seit 6 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der 97. Off the Path Podcast-Folge mit Dirk, dem Planetenreiter und Tansania. Und alle Infos zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.offthepath.com/Folge 097. Herzlichen Dank an der Stelle, bevor es jetzt nochmal in den Podcast geht, an Frank und an SP100, die in den letzten 7 Tagen uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlassen haben. Wir sind jetzt gerade bei 297 Bewertungen bei iTunes. Also vielen, vielen Dank und würde mich wahnsinnig freuen, wenn 3 von euch es schaffen würden, in den nächsten 14 Tagen eine Bewertung zu hinterlassen, vielleicht eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir die 300 knacken. Das wäre extrem cool. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Dauert auch nur 2 Minuten. Einfach nur 5 Sterne anklicken, wenn ihr wollt, und einfach einen kurzen Kommentar und abschicken. Und schon habt ihr uns geholfen hier bei Off the Path und mit unserem Ranking natürlich halt auch. Teilt diesen Podcast auch gerne mit euren Freunden und auch vielen, vielen Dank für all eure Unterstützung bei Patreon und dass ihr fleißig über Airbnb und unsere Booking-Links und Amazon-Links bestellt und bucht. Da kriegen wir eine kleine Provision und dadurch helft ihr uns natürlich auch, diesen Podcast zu betreiben. Auch wenn er nächste Woche leider ausfällt, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe, genug Content irgendwie vorzuproduzieren. Das war's auf jeden Fall für die Intro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, Dirk, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo Sebastian, freut mich, wieder dabei sein zu können.
Mein Lieblingsgast, der immer so unglaublich gut vorbereitet ist. Ich bin heute leicht angeschlagen, leicht kränklich von unserer Reise nach Kanada. Ja. Und deswegen bin ich sehr froh. Jede andere Reise, jeden anderen Gast hätte ich wahrscheinlich abgesagt, aber bei dir weiß ich, dass ich nicht so viel reden muss, weil du immer so gut vorbereitet bist.
Ja, vielen Dank. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass ich so viel rede. Aber bei so Themen wie Tansania, da fällt es mir halt auch leicht, viel zu erzählen, weil man da auch relativ viel und einfach viel erleben kann und dann kann man auch immer viel erzählen. Das ist eigentlich ein Selbstläufer dann.
Ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Und wir sprechen heute, wie du gerade schon sagtest, über Tansania, ein Land, in dem du dich auch sehr gut auskennst. Wir haben ja schon vor kurzem oder vor einer Weile über Botswana gesprochen und das war ein unglaublich toller Podcast, der mich selbst inspiriert hat, jetzt im Dezember nach Botswana zu reisen und ich mache dir vieles nach. Der Podcast hat mir selbst sehr geholfen, meine Reise zu planen und entsprechend weiß ich, dass auch diese Folge viele Leute inspirieren wird und helfen wird, ihre eigene Reise zu planen. Also nochmals, schön, dass du da bist, dass wir es schaffen, heute darüber zu sprechen. Du bist in Neuseeland gerade.
Ja, in dem schönen Ort Whakatane. Das klingt ein bisschen seltsam, der Name, aber wird so ausgesprochen. Ich habe es mir jetzt zweimal sagen lassen, damit ich es nicht falsch sage, weil die Ortsnamen sind hier ein bisschen, die sind nicht selbsterklärend hier, glaube ich. Und deswegen habe ich vorher gefragt, wie das genau hier ausgesprochen wird. Das ist an der Ostküste der Nordinsel.
Sag das mal zehnmal hintereinander. Ja.
Genau.
Whakatane. Wir sprechen aber heute nicht über Whakatane und über Neuseeland, sondern wir sprechen über Tansania und eure Zeit dort und eure Kilimanjaro-Besteigerung. Die habt ihr ja auch gemacht.
Nee, die haben wir nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt mit der Kilimanjaro-Besteigung. Ich kann gerne was zu sagen. Ich habe ja mal Safaris und sowas verkauft und kenne deswegen auch die, wie man eine Kilimanjaro-Besteigung verkauft oder wie man die macht. Ich aber habe es nicht gemacht. Das Witzige ist, wenn man dort ist, dann fragen einen die Einheimischen immer, ob man auf den Kilimanjaro steigt. Und wenn man dann sagt, nee, warum soll ich da hochsteigen, dann gucken die immer so ein bisschen seltsam. Weil ich glaube, die wissen selber nicht, warum man da hochsteigt. Es ist aber natürlich einer der wichtigen touristischen Punkte dort in der Ecke, im Norden von Tansania, weshalb viele Leute auch hinfahren. Und dann auch den Kilimanjaro mit einer Safari oder mit einem Strandurlaub verbinden. Das ist, glaube ich, so, das ist so der touristische Standard für Tansania.
Die denken sich wahrscheinlich auch nur, stupid white man, warum gehen die da hoch?
Ja, ist immer so, ich weiß auch nicht, warum man auf den Berg hochsteigt. Ich finde es faszinierend. Ich gucke auch sehr viel Dokumentation über Bergsteigen und finde das alles sehr klasse. Hier in Neuseeland ist übrigens Edmund Hillary auf dem Geldschein drauf. Das ist der Besteiger des Mount Everest, wie wir heute festgestellt haben. Das finde ich auch sehr klasse. Das wäre so, als wenn man auf den Euro Louis Trenka drauf machen würde, glaube ich. Kilimanjaro können wir vielleicht nochmal zum Schluss nach dem Safari und Serengeti-Teil nochmal was zum Kilimanjaro sagen.
Das finde ich gut. Weiß auch nicht, woher ich diese Information jetzt hergeholt habe. Aber dann wissen wir darüber Bescheid. Machen wir am Ende. Wann warst du das letzte Mal in Tansania?
Vor 3 Jahren, meine ich. Ich war jetzt 3 Mal insgesamt da. Immer verschiedene Arten von Safari im Norden hauptsächlich. Also man unterscheidet ja in Tansania den Northern und den Southern Circuit. Also das sozusagen die nördlichen Nationalparks und die südlichen Nationalparks, in denen man auf Safari gehen kann. Die nördlichen Nationalparks sind die bisschen bekannteren. Also die Serengeti, der Arusha-Nationalpark, Tarangire-Nationalpark, Mkomazi-Nationalpark und die Serengeti grenzt an die Masai Mara an in Kenia. Und im Süden habe ich dann sehr große Nationalparks, Selu, Ruaha, Katavi. Die sind nicht so bekannt und auch nicht so stark besucht wie der nördliche Teil von Tansania. Und im nördlichen Teil habe ich dann auch noch, ist nicht so weit bis an die Küste nach Sansibar, was viele Leute gerne machen wollen, da noch mal ein bisschen Strand einschieben. Und ich habe den Kilimanjaro, der ist auch Teil des Northern Circuit, um das mal so zu unterteilen. Ich war bisher immer im Northern Circuit. Also für mich selber auf der Bucketlist steht noch mal ganz deutlich auch im Süden. Besonders würde ich gerne zum Katavi-Nationalpark fahren, der ist extrem abgelegen. Und da muss man schon ein bisschen, das ist schon fast eine Expedition, dahin zu kommen. Das wäre nochmal für mich nochmal ein Ziel.
Das ist dann auch wieder Safari auf eigene Faust.
Also die erste Safari, die wir dahin gemacht haben, war auch, die war ganz klassisch hier in Deutschland gekauft. Das ist ja auch, sag mal, für die meisten oder das ist der einfachste Weg. Ich gehe zu einem deutschen Reiseveranstalter, da gibt es auch Spezialisten, so kleinere, die verkaufen dir eine Safari in Tansania. Da kannst du dann auch die Zeitdauer und die Orte, die Parks, die du besuchen willst, kannst dir sozusagen wünschen und kannst die in Deutschland kaufen und der macht das dann mit einem afrikanischen Veranstalter sozusagen. Und wir das zweite Mal in Tansania gewesen sind, habe ich dann auch direkt bei den inländischen Veranstalter sozusagen die Safari gekauft. Dann spart man sich einen, der noch Geld dazu verdient. Das ist auch eine Option, die relativ einfach ist, in Tansania umzusetzen. Und die Art der Safari, wie man die dann macht, also ich kann ganz, da gibt es natürlich ganz viele Varianten. Ich kann selber fahren. Das ist in Tansania erst relativ jung so üblich, dass es Anbieter gibt, die dir Autos vermieten, mit denen du das machen kannst, auch mit Dachzelt. Das ist nicht so stark wie in Südafrika oder in Botswana. Klassischerweise macht man in Tansania das mit einem Fahrer, sogenannten Driver Guide nennen die das. Der Fahrer ist auch der Guide im Nationalpark und findet die Tiere. Und das kann man dann mit Camping oder mit einer Lodge-Safari kombinieren. Und wie gesagt, in letzter Zeit gibt es mehr und mehr auch Anbieter, die Autos vermieten, also Camping- und Safari-Fahrzeuge mit Campingausrüstung, Dachzelt und allem, was man da so braucht. Da gibt es jetzt so zwei kleinere Anbieter im Norden von Tansania, wo man dann selbst fahren kann.
Würdest du das denn empfehlen? Also für alle die jetzt so das allererste Mal eine Safari machen, das dann auf eigene Faust zu machen, nur um sich ein bisschen Geld zu sparen und vielleicht einen Fahrer zu sparen?
Ob man da viel Geld spart, müsste man mal ausrechnen. Ich würde, also es kommt immer darauf an, wie abenteuerlich man veranlagt ist. Also wenn man das nicht so ist, dann ist es vollkommen in Ordnung, das mit einem Driver Guide vor Ort zu machen. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, mal mit den Leuten, mit den Locals sozusagen ein bisschen zu sprechen, wie die so leben, was die so machen. Und es ist, meine Erfahrung ist, dass die Driver Guides extrem toll die Tiere kennen und auch wirklich in der Lage sind, einem ganz viele Tiere zu zeigen, die man so nicht sehen würde, wenn man das alleine machen würde und noch dann fahren muss. Ja.
Genau, das meine ich. Das meine ich mit meiner Frage eigentlich, ob man denn die Tiere, also
Nein,
man ist ja
man
überhaupt
ist
nicht
nur
geschult, wenn man auf eigene
Richtig, man ist da gar Faust nicht geschult. Also wenn man vielleicht wirklich drüber nachdenkt, das zum ersten Mal zu machen, würde ich das mit dem Driver Guide machen. Da braucht man sich auch nichts zu kümmern. Kümmert sich ums Auto, der tankt, der macht alles. Das ist auch sehr angenehm, auch eine schöne Form von Luxus irgendwie. Und die Kenntnisse, die Driver Guides haben, was die Tiere angeht, Vögel angeht, wie man die Tiere findet, wie die sich verhalten, das ist teilweise phänomenal. Also das sind echte, die sind schon auf, interessieren sich oft auch selber für die Tiere sehr stark und das merkt man dann auch. Die können einem dann auch sehr viel vermitteln über die Tierwelt. Und ich glaube, der einzige Grund, also für mich, ist immer, dass ich so ein Naturerlebnis da haben will in Afrika. Und das ist halt in Tansania in so einem Nationalpark schon sehr ausgeprägt. Besonders wenn man in die Serengeti fährt. Ich war jetzt ja schon in einigen Nationalparks in Afrika, aber so eine ausgeprägte Tierwelt wie in der Serengeti, dass man so viele Tiere in so kurzer Zeit, in so einem kurzen Raum und mit relativ geringem Aufwand eigentlich sieht, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Das ist ziemlich einmalig. Deswegen sollte auch die Serengeti für jeden, der mal auf Safari fahren will, im Norden von Tansania mit auf dem Programm stehen. Man muss schon ein bisschen fahren, um da hinzukommen. Man kann es sich leichter machen und hinfliegen, aber das ist dann wieder entsprechend teurer natürlich.
Ja. Kriegt man denn, wenn man da hinfliegt, dann vor Ort auch entsprechende Driver Guides?
Vielleicht kann man noch mal kurz sagen, wie kommt man eigentlich, wenn man das jetzt selber organisieren will, wie kommt man nach Tansania von Mitteleuropa aus mit einem internationalen Flug? Finde ich immer ganz wichtig, ein bisschen mal zu sagen, dass man ein bisschen Anhaltspunkte hat. Man kommt von Deutschland aus mit einem Direktflug pro Woche mit der Condor ab Frankfurt hin. Die fliegt, ich glaube, Dienstagabend und ist dann Mittwoch früh da. Man kommt auch täglich mit der KLM über Amsterdam hin und mit Turkish Airlines. Wobei der Amsterdam-Flug ist, glaube ich, sehr einfacher Flug. Nach Amsterdam ist man ja ruckzuck, da umsteigen ist eigentlich sehr angenehm. Und dann kann man täglich mit KLM so ab 650 Euro rum hin und zurück nach Kilimandscharo fliegen. Kilimandscharo ist der Flughafen im Norden von Tansania bei der Stadt Arusha. Und Arusha ist die Safari-Hauptstadt sozusagen im Norden von Tansania. Da ist der Kilimandscharo in der Nähe, die Serengeti, der Tarangire-Park und der Arusha-Nationalpark. Und die meisten Safari-Veranstalter, die örtlichen oder lokalen oder tansanischen, die sind in Arusha beheimatet. Und in Arusha ist auch noch ein kleiner Flughafen, von dem aus ich in alle Nationalparks mit kleinen Flugzeugen fliegen kann. Also das ist sozusagen die Infrastruktur, die sich da einem darstellt. Die internationalen Flüge gehen entweder morgens oder abends ab, ist immer unterschiedlich. Man ist dann entweder abends da oder direkt morgens da. Zeitverschiebung gibt es keine, eine Stunde oder so. Das ist auch kein Jetlag, was ganz, ganz praktisch ist. Wenn man über Nacht fliegt, ist morgens da, kann man direkt in den Jeep einsteigen oder in den kleinen Flieger und ist direkt am Mittag dann oder am Nachmittag im Nationalpark. Eigentlich vom Reisen her sehr angenehm, finde ich.
Mega angenehm. Ich wusste auch gar nicht, dass Kilimandscharo selbst einen Flughafen hat und dass man von Europa halt auch mit diesen zwei Airlines da hinkommen kann. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass man über Dar es Salaam,
man kann noch mit Katar fliegen muss. Wer will, einen kleinen Umweg über den Golf, oder man kann noch mit Ethiopian Airlines hinfliegen über Addis Abeba. Das geht auch. Dar es Salaam ist eigentlich, da muss man eigentlich nicht hin, wenn man nach Tansania will. Wenn man in die südlichen Nationalparks möchte, dann Dar es Salaam. Aber ansonsten muss man da nicht hin. Es gibt auch eigentlich nicht viel zu sehen in Dar es Salaam. Das ist eine sehr, sehr, sehr chaotische Stadt. Da kann man mal richtig schön lange im Stau stehen. Aber im Prinzip zu entdecken oder zu einem Grund, warum man da hinfahren sollte, gibt es eigentlich nicht. Also man kann sich das sparen, kann direkt den Kilimandscharo ansteuern und kann da aussteigen. Man kann auch von dort nach Sansibar fliegen mit einem Inlandsflug. Das geht auch sehr einfach. Eineinhalb Stunden Flug von Kilimandscharo nach Sansibar. Und dann gibt es auch die Option, dass man über Sansibar zurückfliegt mit einem Gabelflug. Das geht auch.
Okay, super. Wie muss man sich eine Safari in Tansania vorstellen? Wie ist die anders von einer Safari? Du bist ja Safari-Experte. Ja. Du bist unser Off-the-Path-Safari-Experte mittlerweile. Jetzt hast du ja schon in Südafrika welche gemacht, du hast in Botswana.
Tansania ist eigentlich vom Ablauf her gar nicht anders. Die Safaris an sich, wenn man das jetzt macht mit einem, ich kaufe jetzt in Deutschland eine Safari, eine Woche Safari, dann werde ich abgeholt am Flughafen oder in die Serengeti geflogen oder fahre da mit dem Auto hin. Von Arusha in die Serengeti fährt man schon sehr lange, da fährt man schon so 8 Stunden rum. Man muss am Lake Manyara vorbeifahren über den Kraterrand des Gorongoro-Kraters, den Kraterrand wieder runter in die Serengeti Plains und dann noch ein ganzes Stück durch die Serengeti Plains, bis man in den Serengeti Nationalpark kommt. Das ist schon ziemlich lange. Die Safari als solche, wenn man jetzt so eine ganz normale Safari mit dem Auto macht, also jetzt keine Walking-Safari oder mit dem Pferd oder Selbstfahrer-Safari, man sollte darauf achten bei der Buchung einer Safari, dass ich unbegrenzte Kilometer sozusagen inklusive habe. Die Kosten sind dann sozusagen in einem Tagespreis mit drin, dass das Auto im Prinzip den ganzen Tag fährt. Das heißt, ich fahre morgens, bei Sonnenaufgang fährt man los, wenn man in der Serengeti ist. Sobald so halbwegs hell wird, fährt man los. Morning Game Drive nennt sich das dann. Da fährt man so 90 Minuten, 2 Stunden. Dann fährt man zurück, hat Frühstück, kann duschen oder wenn man in einer Lodge ist oder wenn man im Camp ist, duschen, Frühstück. Und dann fährt man mittags zum nächsten Game Drive. Der geht dann so über die Mittagszeit. Da kriegt man meistens ein Lunchpaket mit und kann dann an einer Picknickstelle aussteigen und sein Lunchpaket essen. Und dann gibt es noch den Afternoon Game Drive. Der ist dann im Prinzip bis kurz vor Dunkelheit. In der Dunkelheit darf in der Serengeti zum Beispiel kein touristisches Auto mehr fahren. Da gibt es keine Nacht-Drives, so wie in einigen anderen Nationalparks. Und vor Einbruch der Dunkelheit ist man also dann wieder in der Lodge oder im Camp und kriegt Abendessen. Das sind also im Prinzip drei Game Drives, die man immer hat. Wobei der mittlere, also der in der Tagesmitte der Game Drive, aus fotografischer Sicht kann man den eigentlich vergessen, finde ich. Morgens und abends, das sind die mit dem schönen Licht. Wenn man in der Serengeti dann zum Beispiel, wenn die Sonne aufgeht und die so flach über die Grassteppe reinfällt, dann ist dieses berühmte Golden Light, was in der Serengeti manchmal gibt, und dann habe ich so einen goldenen, orangefarbenen Schimmer auf allem drauf. Und da kann man dann auch sehr toll fotografieren, und dann ist die Landschaft auch in so ganz warmes, orangefarbenes Licht getaucht und ist dann sehr schön. Mittags ist es meistens relativ heiß. Und da machen die Tiere auch nicht viel, weil es einfach zu heiß ist. Die stehen dann unter den Akazienbäumen und warten ab, bis die Sonne ein bisschen weggeht. Da kann man auch nicht gut fotografieren, da ist alles unter so einer Dunstglocke irgendwie, so viele Staubpartikel in der Luft, und das wäscht so die Farben raus aus allem, das viele Licht. Ist vom Fotografischen her nicht so toll, und die Tiere sind auch nicht so aktiv. Die sind eher morgens und abends aktiv. Das ist im Prinzip der klassische Ablauf von einer Safari, unabhängig, ob ich jetzt in einem Luxuszelt bin, in einer Luxus-Lodge, oder ob ich eine Budget-Safari mache mit einem Bodenzelt auf einer Public Campsite. Der Ablauf ist im Prinzip gleich.
Luxus und Budget, was ist da der Preisunterschied und wie hoch kommt,
also
wie teuer ist
das? Wahnsinnig teure Luxus-Lodges, die kosten $500,000 pro Person pro Nacht. Das gibt so Fly, ja, also Safari ist nach oben hin offen. Da gibt es auch Spezialanbieter, die da mit dem Hubschrauber hinfliegen und dann ein Luxuszelt mit einem Busch aufmachen für 3 Tage. Also nach oben hin ist offen. Wenn man im Lotto gewinnt oder...
Also ich 500 glaube, ich bis glaube, $1,000 zwischen
aber,
Hannover und...
Also $1,000 pro Nacht pro Person. Gesagt? Das kann man auch schon bezahlen, ja. Ja, nein, nein. Nee, 500 bis 1000
Ach so.
Dollar. In dem Bereich kannst du das auch abspielen. Pro Nacht, pro Nase. Es sind immer pro Person Preise bei Safaris. Budget Safari kann man in Arusha zum Beispiel, wenn man da jetzt als Backpacker unterwegs ist und möchte auch gerne Safari machen, dann gehe ich in Arusha, klappe ich die Safari-Veranstalter ab, die haben da ihre Offices alle, und frage nach, was eine Budget-Safari kostet oder ob die noch 2, 3 andere Leute zusammenbringen für eine Budget-Safari, und dann kann man zu 4., 5. oder 6. Mit einem Bodenzelt, machen die meistens, also Camping ist es dann immer, auf einer Public Campsite in der Serengeti zum Beispiel, eine auch schöne Budget-Safari machen. Da habe ich meine Game Drives dabei und übernachte dann halt in der Campsite. Das geht auch. Da sind die Kosten so bei, ist immer schwierig zu sagen, ist aber Verhandlungssache, okay. $150, $200 pro Person mit allem drum und dran. Es ist ja nicht nur sozusagen der Veranstalter, den ich bezahlen muss. Der bringt ja auch das ganze Material mit, das Essen und so weiter. Ich muss auch die Parkgebühren immer noch bezahlen. Ich habe für die Shownotes schon mal die Parkgebühren-Kalkulation sozusagen angehängt. Die Nationalparkgebühren werden in Tansania von der Nationalparkbehörde erlassen und definiert und bestimmt, und die werden veröffentlicht, und da steht dann drin, es kostet pro Person in der Serengeti $60 momentan pro Tag, die man bezahlen muss, wenn man dort im Park ist. Wenn man campt, muss man nochmal $50 drauf tun. Das heißt, ich bin schon mit $110 an Gebühren pro Person mit dabei, ohne dass irgendwas passiert ist. Das sind so die Grundkosten, die immer da sind, die gar nicht weggehen.
Also auch recht teuer, ne? Also da ist ja zum Beispiel eine Safari in Südafrika, allerdings in einem Game Reserve, deutlich günstiger.
Richtig. Game Reserve ist ein Privatgelände meistens. Und die können natürlich ihre eigenen Preise machen. Und deswegen ist das dann einfach anders bepreist. In Kenia ist es auch nochmal preiswerter. Kenia hat da so eine andere Preispolitik. Tansania möchte, glaube ich, eher so in die Richtung Botswana gehen. Also weniger Touristen im Land, weniger Impact auf die Natur und die Umwelt, auf die Tierwelt, dafür mehr Geld da lassen pro Person. Das ist eigentlich das Ziel, was die haben wollen. Es gibt sogar noch eine.
Ist auf jeden Fall sehr vorbildlich und ich finde ich auch sehr, sehr gut, weil das sind alles noch wilde Tiere und das ist deren natürliche Umgebung und wir Menschen, wir stören nur und desto weniger Menschen da sind, desto besser.
Richtig. Allerdings ist das Geld natürlich auch wichtig für die Nationalparks, denn davon werden die unterhalten. Also ohne die Touristen gäbe es auch keine Nationalparks und keine Tierwelt mehr, so wie sie sich jetzt darstellt. Als Klar. die Nationalparks, als zum Beispiel Bernhard Schimek, den kennen viele Leute aus Deutschland noch. Bernhard Schimek hat immer gewollt, dass die Touristen auch in die Nationalparks kommen. Das ist einer der Gründer der modernen Umweltbewegung im Prinzip, Umweltschutz, Naturschutzbewegung. Tierschutzpolitik sozusagen auch betrieben und viel für die Serengeti getan. Und für den war immer wichtig, dass auch Touristen dorthin kommen können, denn nur so ist auch irgendwie gewährt, dass die Tiere geschützt sind, wenn die Touristen dort ihr Geld lassen. Das ist manchmal etwas schwierig, wenn man an einer Serengeti ist und dann stehen da 10 Land Rover vor einem Leopard, der irgendwo im Baum liegt, oder vor dem Löwenrudel stehen 15 Jeeps dann. Da fragt man sich dann schon, ob das so schön und sinnvoll ist, aber das ist dann halt leider so. Das sind so ein bisschen die kleinen Schattenseiten des Ganzen. Wobei die Serengeti auch extrem groß ist und die man auch Glück haben kann und ganz alleine den ganzen Tag beim Löwenrudel ist. Also das geht auch. Da muss man halt einen entsprechend guten Fahrer haben, der weiß, wo die Löwen gegebenenfalls zu finden sind. Was man übrigens auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Faible für eine bestimmte Tierart hat. Wenn ich jetzt sage, ich mag jetzt so gerne Giraffen, dann kann ich jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Safari, wenn ich alleine bin und eine Safari, einen Fahrer sozusagen für mich alleine habe, dann kann ich den ganzen Tag Giraffen suchen gehen. Das finde ich immer ganz toll. Also wenn man jetzt keine Gruppenreise gemacht hat, sondern sozusagen selbstständig einen Fahrer und ein Fahrzeug gebucht hat, dann kann ich mir solche Wünsche auch erfüllen. Oder Löwen den ganzen Tag aufsuchen oder sowas. Das geht auch.
Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr geil an, weil also ich habe ja bisher nur angefragt in Botswana, jetzt tendiere ich ja schon wieder ein bisschen zu Tansania. Auf jeden Fall werden wir eine Safari diesen Dezember machen. Wie lange, meinst du, braucht man für eine Tansania-Reise? Wie viel Zeit sollte man mitbringen? In Botswana meintest du damals, 3 Wochen sollte man machen?
Als Selbstfahrer, ja. Der Flug ist nicht so lang. Ich muss nicht so wahnsinnig viel umsteigen und so. Die Flüge sind so 8 Stunden. Da kann man schon ein bisschen Zeit sozusagen sparen mit der Anreise. Ist dann auch natürlich auch eine Budgetsache. Ich finde, für die Serengeti sollte man schon so 4-5 Tage sollte man schon da sein. Und wenn man dann noch ein bisschen an den Strand will, dann bin ich so bei knapp 2 Wochen. Aber da kann man schon relativ viel sehen eigentlich. Also 2 Wochen finde ich nicht zu kurz für Tansania, wenn man sich jetzt...
Okay, das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, Botswana ist auch ein bisschen schwerer, ne? Weil da war ja immer so, man fliegt ja meist nach Johannesburg.
Richtig.
Und holt sich dann da einen Wagen.
Ja.
Und man braucht ja bis Nord-Botswana halt schon mal deine 2 Tage Fahrt. Also hin und zurück sind 4 Tage
Richtig, weg. Genau. Botswana ist komplizierter. Tansania ist näher einfach an Deutschland oder an Mitteleuropa dran, da komme ich leichter hin. Und die Infrastruktur ist so ein bisschen touristischer als in Botswana. Die sind schon sehr gut. Es gibt sehr viele gute Safari-Veranstalter vor Ort, die einen ratzfatz dorthin bringen, Sonderwünsche erfüllen können, die Lodges organisieren oder die Camps. Das geht relativ schnell und professionell. Da muss man jetzt nicht so lange vorplanen. Es gibt Leute, die planen sehr lange ihre Safaris vor. Ich finde, das muss man in Tansania nicht unbedingt machen. Die Infrastruktur ist dort sehr gut und Das ist übrigens noch ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Falls Leute jetzt sagen, ja, aber ich kenne ja keinen Safari-Veranstalter, wie kann ich denn da buchen? Es gibt eine Association of Tanzania Tour Operators oder sowas heißt die. Ich habe den Link eingepackt in die Shownotes. Das ist eine Organisation, da sind alle professionellen Tourveranstalter oder Safari-Veranstalter drin aufgeführt. Und alle, die ich dort finde, die kann ich im Prinzip anfragen und sagen, mach mir mal einen Preis für 3 Tage Tarangire, 4 Tage Serengeti und Hin- und Rückfahren von Arusha aus. So einfach geht das im Prinzip. Und da kann ich dann auch relativ sicher sein, dass ich eine gut organisierte Firma bekomme, die das professionell handhabt. Das wäre so ein Tipp für die.
Und du hast den Mittelmann inzwischen in Deutschland, der nochmal irgendwie seine 20-30%.
Den hättest du dann nämlich auch nicht mehr und das Geld geht dann sozusagen direkt ins Land, was ich immer ganz gut finde. Ich muss jetzt nicht den deutschen Vermittler noch fett machen.
Der Vorteil bei so einer, bei einem Driver Guide ist natürlich halt auch, dass du und ich als passionierte Fotografen und viele Zuhörer halt auch einfach hinten sitzen können und sich nur auf das Fotografieren konzentrieren können und müssen und nicht auch noch auf die Straße.
Richtig, ein riesen Vorteil und einfach, es kommen bessere Fotos bei raus. Das ist einfach, wenn ich noch selber fahre und dann immer noch die Kamera in Anschlag irgendwie bringen und gucken und die Tiere finden, das ist sehr, sehr schwierig. Das Fahren an sich ist in Tansania, finde ich, ist leichter. Also das Fahren in den Safari-Gebieten finde ich leichter als in Botswana, weil in Botswana ist sehr viel Tiefsand und da muss man auch immer schon ein bisschen kämpfen und es anstrengend. Tansania ist jetzt außerhalb der Regenzeit, ist es so ganz normaler Grasboden oder Lehmboden. Das ist ziemlich easy. Vom Fahren her ist das kein Ding eigentlich. Aber wie du schon sagtest, mit dem Driver Guide, erstens findet er die Tiere viel besser und zweitens kannst du dich dann aufs Fotografieren konzentrieren und das macht einfach dann auch mehr Spaß.
Jetzt hast du ein paar Nationalparks schon erwähnt. Ich möchte erstmal so im Norden bleiben. Wir können vielleicht später ein bisschen mehr über den Süden sprechen, aber du kennst dich ein bisschen im Norden ein bisschen besser aus. Serengeti kennt jeder, den Namen, den Serengeti Nationalpark, sehr bekannt. Ja. Ein Nationalpark, den ich letztens hier im Podcast zum allerersten Mal gehört habe, ist der Ngorongoro-Nationalpark, der sehr, sehr toll sein soll.
Richtig, der ist kein Nationalpark, der ist ein Game Reserve, weil im Ngorongoro-Krater noch Leute leben, nämlich die Maasai. Die haben ihre Dörfer da, haben ihre Nutztierherden dort und dürfen auch dort sein. In der Serengeti dürfen die nicht mehr sein. Die Serengeti ist ein Nationalpark, da sind nur Tiere drin, keine Menschen, die dort leben. Der Ngorongoro-Krater liegt auf dem Weg von Arusha in die Serengeti. Also wenn ich mit dem Auto von Arusha losfahre, fahre ich über den Kraterrand des Ngorongoro-Kraters. Das ist ein Vulkankrater, ich glaube, das ist die größte Caldera des Planeten. Hat so ungefähr 20 Kilometer im Durchmesser. Und in dem Krater sind sehr viele Tiere, die nicht migrieren, was ein Problem ist mittlerweile. Also die Gnus, die berühmte Gnu-Migration in der Serengeti, die das ganze Jahr dort über entlang mit circa 1 Million Tiere dort entlangläuft, die gibt es im Ngorongoro-Krater nicht. Das heißt, die Gnus, die dort sind, bleiben dort. Viele Raubtiere bleiben dort auch mittlerweile, die Löwen dort. Das Problem ist aber, weil die Maasai drumherum immer mehr werden und die Herden der Maasai immer größer, kommen die Löwen nicht mehr raus aus dem Krater, was zur Inzucht führt. Und die Löwenpopulation dort hat Probleme. Vom touristischen Standpunkt aus ist der Krater schon ziemlich spektakulär. Mir persönlich ist er zu überlaufen. Ich finde den zu voll mittlerweile. Man sollte das eigentlich regulieren. Man kann, wenn man zum ersten Mal in der Gegend ist, sollte man auf jeden Fall den Ngorongoro-Krater als Programmpunkt mitnehmen. Er liegt quasi auf dem Weg. Es gibt sehr schöne Lodges am Kraterrand, einige teure Lodges, einige mittelpreisige Lodges, die aber auch sehr gut sind. Es gibt einen Campingplatz am Kraterrand und das ist schon ziemlich spannend, wenn man dann von dem Kraterrand sozusagen mit dem Geländewagen dann in den Krater reinfährt über so eine steile Lehmstraße. Das ist ziemlich toll. Und es gibt auch sehr viele Tiere dort zu sehen. Löwen, Gnus, Elefanten. Es gibt noch einige Nashörner, 2 oder 3 in der Gegend, die haben alle ihre eigenen Bodyguards dabei, die sieht man aber nicht. Also die Nashörner sieht man nicht mehr. Und es ist relativ stark frequentiert. Was doch Fun-Fälle. Fahren doch alle Gruppen, die im Prinzip in den Norden fahren, in den Gorongoro-Krater. Punkt. Wie gesagt, also ich mag die Serengeti lieber und die letzten Male haben wir den Gorongoro-Krater auch immer links liegen lassen sozusagen und sind direkt in die Serengeti gefahren. Aber das ist irgendwie auch Geschmackssache.
Ja, muss man vielleicht auch einfach einmal gesehen haben, um sich dann eine Meinung zu machen. Ich hatte gehört, dass die einzigen Tiere, die es unten im Krater nicht gibt, sind Giraffen. Die haben den Weg darunter irgendwie nie geschafft.
Die kommen nicht über den Kraterrand rüber, das stimmt. Die Elefanten interessanterweise wandern auch. Die Elefanten kommen rein und auch wieder raus, die Giraffen nicht. Die gibt es interessanterweise dann auf der anderen Seite sozusagen, gibt es sehr viele Giraffen, wenn man vom Gorongoro-Krater in Richtung Serengeti Plains fährt, da ist dann so ein Feld, wo es ganz viele Giraffen gibt, witzigerweise. Aber in den Krater selber kommen sie nicht rein.
Auch sehr interessant, was die Natur so kann und was sie nicht kann, oder? Dass dann die Tiere mit den langen Beinen, die eigentlich überall hoch und runter könnten, ja, es halt irgendwie nicht schaffen.
Ja, die sind nicht so geländegängig, glaube ich, die Giraffen.
Ja. Thema Unterkünfte. Es gibt ja auch, bei Unterkünften gibt es ja auch alle Preiskategorien. Wie finde ich denn in Tansania, auch besonders im Serengeti-Nationalpark, die passende Unterkunft für mich?
Ja, im Prinzip ist es dann, wenn ich eine Reise buche, was ich für ein Budget habe und dann sage ich mittelpreisig, hochpreisig, Budget. Die gibt es im Prinzip alle. Kann man auch googeln. Es gibt Public Campsites in der Serengeti. Es gibt Special Campsites in der Serengeti. Das ist eine sehr tolle Sache, die Special Campsites. Die Public Campsites sind so an den hauptbefahrenen Wegen dort, in Seronera zum Beispiel, das ist im Zentrum der Serengeti, wo die meisten Tiere sind, wo das Hauptquartier der Parkverwaltung ist und so weiter. Das ist Seronera. Da fließt so ein Flüsschen durch, da ist ein Wäldchen, viele Bäume. Da gibt es einen Campingplatz. Es gibt aber auch die Special Campsite. Das ist eigentlich nochmal, wie ich finde, ich finde das einen tollen Tipp, die Special Campsites. Die Special Campsites vergibt nur die Parkverwaltung. Das heißt, wenn ich jetzt selber buche, muss ich zur Parkverwaltung der Serengeti und sagen, ich hätte gerne eine Special Campsite. Oder ich mache das über meinen Reiseveranstalter und sage, buch mir eine Special Campsite, ich möchte da zelten. Und die Special Campsites, die sind spezielle Plätze, sehr schöne Plätze am Fuß von einem Hügel oder von so einem Steinfelsen, wie sie in der Serengeti sind, die sogenannten Koppis. Das sind diese flachen, mesaartigen Steingewölbe aus dem Grasmeer. Die kennt man so aus den Tierfilmen eigentlich. Die heißen Koppies, also holländisch kleine Köpfe, Koppies. Und da gibt es dann zum Beispiel am Fuß dieser Koppies, kann man dann sein Zelt aufschlagen oder mit seinem Auto dann campieren oder seinem Safari-Veranstalter sagen, mach mir da ein Camp. Und da ist dann auch niemand anderes. Da ist man ganz alleine in der Wildnis. Keine Zäune, es gibt auch keine Toiletten oder keine Duschen. Man muss alles mitbringen und ist dann aber dafür wirklich in der freien Natur. Da ist und die Tiere laufen dort auch dann vorbei und durch und das ist ziemlich toll. Special Campsites kosten nochmal extra. Ja,
das ist ja geil.
Extrem spektakulär, wie ich finde. Ist traumhaft schön. Also wer so ein bisschen dieses Out-of-Africa-Erlebnis haben möchte, der muss eine Special Campsite nehmen. Die werden dann auch von der Parkverwaltung, wenn man dann in den Park hineinfährt und sich dort registrieren lässt bei der Parkverwaltung, kriegt man die dann zugeteilt. Man kann die sich gar nicht aussuchen. Man kann ungefähr sagen, gib mir einen im Süden, gib mir einen im Norden. Aber den eigentlichen Platz kriegt man dann je nach Verfügbarkeit von der Parkverwaltung zugeteilt. Die sind dann auch gekennzeichnet mit so kleinen Holztafeln. Und da ist man dann ganz alleine. Also da ist auch keine andere Gruppe oder so in der Nähe. Also man ist dann tatsächlich wirklich alleine.
Cool. Wie schwer oder einfach ist es denn, an so eine Special Campsite zu kommen?
Das ist einfach ein Buchungsvorgang, den ich bei der Nationalparkverwaltung mache oder den ich über meinen Reiseveranstalter mache. Das ist überhaupt nicht schwer. Die sind
und entsprechend früh? Oder kann man das dann auch irgendwie dann... Also wie weit im Voraus muss ich denn das zum Beispiel planen, wenn ich sowas machen möchte?
Kommt natürlich auf die Saison an. Hauptsaison, in der Hauptsaison wird es wahrscheinlich schwieriger werden als in der Nebensaison oder in der Regenzeit. Es sind nicht so viele Special Campsites. Die sind manchmal tatsächlich auch schon von Spezialreiseveranstaltern oder sowas vorbelegt. Möglichst früh kann man da, sollte man dann gucken, wenn man auf eine Special Campsite will, dass man die möglichst früh anfragt.
Jetzt hast du gerade nochmal auch die Saisons angesprochen. Wann ist denn eine gute Zeit, um dahin zu reisen?
Es gibt eine Hauptreisesaison, das ist so Dezember, Januar. Es gibt eine kleine und eine große Regenzeit, wobei die in den letzten Jahren sich auch immer verschoben haben durch die durch den Klimawandel, ist das nicht mehr so fest im Kalender justiert, wie das vielleicht vor ein paar Jahren immer noch gewesen ist. Es gibt die Hauptregenzeit, die ist im März, April. Da ist der Park ziemlich leer an Touristen. Ich war mal da im Mai, kurz nach der Regenzeit hat es noch sehr stark geregnet. Da war so gut wie niemand im Park. Da ist das Wetter auch, muss man sich dran gewöhnen, da regnet es halt einmal am Tag richtig stark. Der Boden ist sehr schlammig und da sind auch relativ viele Autos stecken geblieben. Dafür hat man den Vorteil, dass halt relativ leer ist, wie gesagt. Und ich habe ganz viele riesige Landschaften quasi für mich alleine. Ansonsten ist eine gute Reisezeit dann so ein Stück nach der Regenzeit, ab Juli bis Dezember sowas, bis die kleine Regenzeit beginnt, ist eigentlich so die klassische Reisezeit in der Serengeti. Die Migrats.
Also so die Sommerferien, die sind dann ja, da entsprechend voll.
Migration der Gnu- und Zebraherden, weshalb die meisten Leute ja dorthin fahren, das ist ja so das größte Spektakel, was es dort gibt, im Prinzip, geht ja das ganze Jahr über. Also es ist nicht so, dass die irgendwie aufhört. Das ist ja eine zirkulare Bewegung der Knuherden das ganze Jahr über, die dem frischen Gras folgen. Es gibt da so einen Kalender ungefähr, wann die wo sind. Und diese spektakulären Flussüberquerungen zum Beispiel, die Knus machen, die sind immer so im August in der Gegend rum, ganz grob gesagt. Danach sollte man ungefähr auch mal seinen Trip in die Serengeti irgendwie ausrichten. Die Gnus sind so im September, Oktober sind die in der Masai Mara in Kenia. Das ist der nördliche Teil von der Serengeti, der heißt in Kenia Masai Mara, ist aber das gleiche Ökogebiet. Man sollte noch vielleicht dazu sagen, dass man zwischen Kenia und Tansania nicht hin und her reisen kann mit einem Safari-Veranstalter. Die Grenze sozusagen zwischen der Serengeti und der Masai Mara ist zu. Da kommt man nicht durch.
Okay. Ist ja so wirklich ein psychischer, also ein Zaun oder darf man da einfach nicht rüberfahren?
Nee, das ist kein Zaun. Die Tiere laufen ja durch. Die Migration muss da ja durchlaufen. Es ist einfach so, dass die Kenianer nicht die tansanischen Reiseveranstalter im Land erlauben und umgekehrt. Und deswegen, wir haben das mal gemacht, wir haben das mal organisiert, man muss dann aber den Safari-Veranstalter wechseln. Das heißt, man fährt mit dem Kenianer bis oder umgekehrt Tansania zur Grenze, der hört dann auf und dann steht an der Grenze der andere und fährt einen mit einem weiter. Ist ein bisschen komplex zu organisieren, geht aber auch.
Okay, und wie organisiert man das?
Innerhalb des Parks geht es nicht. Es gibt, ich glaube, sogar einen Reiseveranstalter in Deutschland, der das im Programm hat. Man muss dann aus dem Park rausfahren an die Grenzstation, dort wechseln und dann wieder über die Grenze zurück in den Park zurückfahren. Aber man kann innerhalb des Parks kann man nicht wechseln. Man muss ja mal raus, wechseln, reinfahren. Das ist umständlich, das macht auch keinen Sinn. Das ist zu kompliziert und zu teuer. Also das ist nicht empfehlenswert. Wenn man in Tansania in der Serengeti ist, sollte man dort bleiben. Man kann wechseln nach Kenia, aber es ist aufwendig. Und aufwendig
heißt teuer. Könnte man rein theoretisch auf eigene Faust das machen?
Kann man nicht, weil man müsste dann ein Auto haben, was weder eine tansanische noch eine kenianische Kennzeichnung hat. Also man müsste in Südafrika losfahren oder in Botswana losfahren, dann ginge das. Wenn du mit deinem eigenen Auto, es gibt eine Route von Südafrika, ich habe das mal in so einem 4x4 Magazin gesehen von Südafrika. Man kann von Südafrika auch auf Straße in die Serengeti fahren und dann geht das, ja. Dann kann ich auch nach Kenia weiterfahren.
Ja. Oder man macht halt eben diese Route, es gibt ja diesen bekannten, oder das heißt sehr bekannt ist er vielleicht nicht, aber so von Kapstadt nach Kairo. Und dann kann man dann quasi da, also dann auch quasi durch die Serengeti in die Masai Mara über die Grenze rüber.
Man kann, es gibt ja witzigerweise eine Busverbindung, die durch die Serengeti durchfährt. Also man kann auch mit einem lokalen Bus, wenn man jetzt ganz budgetmäßig unterwegs ist, das ist die einzige Option, die es gibt. Man kann mit einem lokalen Bus von Arusha nach Mwanza, heißt das glaube ich, am Lake Victoria fahren. Und der Bus fährt durch die Serengeti durch. Das ist ein öffentlicher Bus.
Okay, also fahren wir inklusive.
Ja, richtig. Das ist so eine Drive-by-Safari, wenn man so will. Aber ansonsten ist halt die ganze Nummer mit Kenia und so ist halt dann schon auch schwierig, ja. Wenn man natürlich ein eigenes Auto hat, es gibt ja einige Leute, die kaufen sich ein Auto in Afrika und stellen das dann irgendwo dorthin, machen ein deutsches oder ein Schweizer Nummernschild drauf oder ein namibisches oder so und dann können die natürlich überall rumfahren. Das gibt's auch.
Interessant. Ja.
Ja.
Man muss kreativ mit seinen Lösungen sein.
Ja, es gibt ein sehr gutes Forum. Ich weise da gerne nochmal drauf hin, das ist namibia-forum.ch. Wer so Spezialfragen hat und sowas irgendwie vorhat, der kann sich in diesem Forum einlesen oder auch die Leute fragen, die das alles schon gemacht haben. Da kriegt man sehr gute Antworten immer. Rein technisch, organisatorisch geht das alles. Also man kann da ein Auto Schiff hinbringen oder man kann hinfahren von Europa aus und das ist alles möglich,
ja. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Ja, ich kenne das Forum selbst, darüber hattest du ja auch in der Botswana-Folge schon gesprochen. Ja. Sehr, sehr aktive Leute und unglaubliches Wissen, was sie dort in diesem Forum teilen. Eins der wenigen Foren, die noch wirklich sehr gut funktionieren.
Richtig.
Und wo Leute sehr offen mit ihren Vorschlägen und Tipps sind, was sehr gut ist.
Ja, das ist wirklich ein Forum, wie das ganz früher mal so gewesen ist, glaube ich, wenn man das so sagen kann. Und das, da kann man auch Spezialfragen fragen. Also wenn man jetzt, was weiß ich, in Südafrika tatsächlich die Route machen will, von Südafrika aus mit dem Mietfahrzeug losfahren, das ist möglich. Also es ist ein weites Stück, aber es geht. Dann kann ich auch nach Kenia fahren. Innerhalb des Parks.
Wir wechseln vielleicht mal so Richtung Süden. Das hast du selbst vielleicht noch gar nicht so sehr gesehen, nicht vielleicht so ganz bekannt, aber hattest du am Anfang des Podcasts mal erwähnt. Was kannst du da so empfehlen?
Es gibt die zwei großen Parks, Ruha und Selu. Das sind sehr, sehr große Parks. Die erreicht man ab Dar es Salaam meistens, entweder mit Fly-In-Safari oder mit einem Flugzeug. Und dann dort da gibt es auch Luxuscamps, die wirklich sehr schön sind. Oder halt auf eigene Faust, auch wieder von Dar es Salaam aus, wenn man dort sich ein Auto organisiert. Da gibt es ein paar Vermieter auch mittlerweile, die Autovermieter, die die Safari-Autos vermieten. Dann kann man von Dar es Salaam aus auch in die südlichen Parks fahren. Es gibt einen sehr abgelegenen Park, der ist Richtung Sambia, also ganz im Westen, im südwestlichen Zipfel von Tansania. Das ist der Katavi-Nationalpark. Der hat auch sehr große Tierherden immer noch und der hat, glaube ich, 100 Besucher im Jahr oder so. Also das sind wirklich extrem abgelegene Ecken, die ich noch so auf meinem Wunschzettel habe, wo ich noch mal hin möchte nach Katavi, wäre noch mal so ein Traum, ja. Die Parks sind nicht ganz so touristisch wie im Norden.
Krass, also da ist ja egal, zu welcher Jahreszeit du dort bist,
da bist du alleine, richtig. Die haben eine ganz gute Infrastruktur, wenn ich so immer mal gelesen habe im Forum, im Namibia-Forum, was die Leute dort so machen. Kann man auf eigene Faust ganz gut hinfahren, das ist durchaus möglich. Ist halt schon relativ abgelegen. Die Tierdichte ist nicht so hoch wie in der Serengeti und aber auch die Tiere flüchten früher vor dem Auto als in der Serengeti. Das ist ja einer der Vorteile in der Serengeti oder in Tarangire, das ist noch ein Park dort in der Nähe oder im Arusha Nationalpark, sind die Tiere doch sehr an Fahrzeuge gewöhnt und lassen die Fahrzeuge sehr nah an sich heran. In den anderen Parks ist einfach fliehen die Tiere früher. Da kommt man nicht so nah an die ran. Das ist einfach was, muss man auch nochmal so bedenken. Oder ja, was man so sich vor Augen halten muss. Das sind einfach zu wenig Touristen, dass die Tiere an die Leute gewöhnt sein könnten. Das ist der Nachteil, wenn man so. Nachteil, Vorteil, wie man will, je nachdem, ja. Das ist so einer der Punkte, die man dort in den südlichen Parks ist einfach die Tierdichte nicht so groß wie im Norden.
Du hattest ja am Anfang, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Thema Kilimanjaro, den du ja selbst nicht bestiegen hast. Und die Leute vor Ort verstehen auch gar nicht, warum Leute das machen. Aber wenn man das jetzt machen möchte, und ich kenne einige, die das gemacht haben und gesagt haben, das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis war.
Ja.
Inwieweit muss ich das jetzt einplanen? Wo fliege ich dafür hin? Wo fahre ich dafür hin? Was muss ich da bedenken?
Also man fliegt auch wieder an den Kilimanjaro International Airport in Tansania oder nach Nairobi, das ist noch eine Option, fährt dann vom Auto, ist ja nicht so weit zum Kilimanjaro von Nairobi aus. Die schöne Stadt Moshi am Fuß des Kilimanjaro ist sozusagen das Basecamp für die, das sind die ganzen Veranstalter, die Guides, die Träger, wohnen dort, die dann die Leute auf den Kilimanjaro raufbringen. Das kostet so $1,000 pro Person so in der Gegend rum. Da ist dann aber alles mit drin. Da habe ich die Nationalparkgebühr mit drin, die Träger sind da mit drin, der Guide, das Essen, die Übernachtungen in den Hütten. Und das sind dann, ich meine, 5 Übernachtungen in 6 Tagen läuft man auf den Kili meistens rauf. Das ist ein alleinstehender Berg, das ist ziemlich interessant, das sagt sich so profan, er steht mitten in der Steppe, 6000 Meter knapp ist der hoch, da ist nichts drumherum, also kein anderes Gebirge oder so drumherum, das macht ihn ein bisschen ungewöhnlich, weil man kennt es nur so, die Berge, ist nicht ein Berg, sondern es sind halt ganz viele Berge, da ist nur ein Berg, der steht mitten in der Savanne. Die Anforderungen, da hochzusteigen, weil ich selber noch nicht da war, kann es nicht sagen, es muss relativ anstrengend sein. Es ist auch Alpinklima dort dann ab 4000 Meter oder so. Da ist schon sehr kalt auch nachts. Und es ist dann auch relativ in der hohen Luft, schläft man nicht mehr so gut. Und man kann das ja nicht trainieren vorher, die hohe Luft. Also da muss man auch gucken, dass man keine Probleme mit der Höhenkrankheit bekommt. Also sind also Erwägungen, die man dort die man da ins Feld mitführen muss, ist dann, glaube ich, jedem selbst überlassen, ob er das spannend findet, auf den Kili zu steigen oder nicht. Wie gesagt, eine Woche dauert es mindestens, die Zeit muss ich mitbringen. Und 1000 Dollar in der Gegend sind die Kosten ungefähr.
Okay, Dirk, wir kommen zum Schluss. Irgendwie möchte die tolle Technik im Neuland Deutschland nicht wirklich, wie ich möchte. Irgendwie hat das Telekom-Netz gerade ein kleines Problem, aber wir versuchen es hier nochmal. Wir haben jetzt über Safaris im Norden, im Süden und wir haben über die Kilimanjaro-Besteigerung kurz gesprochen und viele Reisende wollen danach noch ein bisschen Strand dranhängen und fliegen dann gerne nach Sansibar. Wie viele Tage sollte ich da vielleicht noch mit einplanen?
Auch wieder Budget und Geschmackssache natürlich. Es ist sehr leicht hinzukommen. Wenn ich im Norden auf Safari bin, Wir haben es vorhin schon kurz gesagt, kann man von Kilimanjaro International Airport mit einem Inlandsflug, der fliegt so 90 Minuten rum, kann ich jeden Tag nach Sansibar direkt auf die Insel fliegen und kann mir auch auf eigene Faust dort ein Hotel oder ein Hotel am Strand buchen. Die Hotels in Sansibar kann ich auch alle über große deutsche Reiseveranstalter buchen. Das sind so ganz klassische Strandresorts, wo ich dann auch hingefahren und abgeholt werde und eigentlich nichts mehr anderes machen brauche, als da zu sein, mich hier in den Liegestuhl an den Strand zu legen. Da kann ich dann auch schnorcheln und tauchen und solche Sachen. Das wird aber alles vor Ort dann gemacht. Das ist ziemlich einfach und dann ist auch wieder Geschmackssache, wie lange man am Strand bleiben will oder nicht. Zwei Tage, eine Woche, das ist im Prinzip dann alles möglich. Man kann auch wieder mit dem Gabelflug, wenn man will, KLM, glaube ich, fliegt, dann über Sansibar zurück nach Amsterdam, kann ich also den Flug gabeln. Das ist eigentlich relativ einfach auch. Vielleicht nochmal was zu Tansania generell, das haben wir gar nicht so gesagt. Was das Land so ausmacht, sind natürlich die wahnsinnig freundlichen und hilfsbereiten und netten Menschen, die dort leben, die auch versuchen, den Touristen sozusagen ein tolles Urlaubserlebnis zu bescheren, die sehr professionell und freundlich arbeiten und agieren. Es ist ein sehr angenehmes Land mit sehr, sehr wirklich tollen Menschen, die auch, wenn sie ein bisschen näher kennenlernt, einem viel erzählen, wie das Leben so in Tansania ist. Die lieben ihre Natur schon sehr, die sind sehr bemüht, dass die Natur so geschützt ist, wie sie das momentan tun. Und das ist auch toll, dann zu unterstützen. Also ich kann wirklich dann auch nur sagen, das ist als Land auch sehr schön, auch wenn ich jetzt so ein bisschen in der Blase bin, der Safari vielleicht, und da nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von einem überragenden Naturerlebnis kennenlernen möchte oder darf oder kann. Das Land selber ist auch eine Reise wert. Ich kann da auch relativ einfach als Backpacker oder als Traveler, als unabhängiger Reisender agieren. Es ist meiner Meinung nach nicht gefährlich. Es hat eine gute touristische Infrastruktur. Ich komme mit Flugzeug oder mit dem Bus, komme ich überall ganz gut hin. Es gibt viel zu sehen dort, Exotik, die Seen kann man noch sehen, die kleineren Nationalparks, wo man die Schimpansen sehen kann. Oder im Landesinneren, Städte gibt es nicht so viel, kulturelle Denkmäler auch nicht. Es ist Natur im Prinzip, die man da besuchen kann. Und das macht Tansania aus. Es ist sehr groß, aber es ist auch eigentlich einfach zu bereisen. Das finde ich ist so, glaube ich, das kann man, glaube ich, als Schlusswort ganz gut stehen lassen, dass man eben nicht nur so in dieser Blase der Safari-Welt und das Naturerlebnis dort sein kann, sondern dass das Land auch noch ein bisschen mehr darüber hinaus zu bieten hat und dass es durchaus lohnenswert ist, dorthin zu fahren, das zu erleben.
Toll, Dirk, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Schlusswort und das lasse ich jetzt auch einfach so stehen. Und ich bedanke mich herzlich dafür, dass du dir mal wieder so viel Zeit genommen hast für mich und für uns.
Sehr gerne.
Und für dieses tolle Land. Das hört sich grandios an und ja, ich bin mir sicher, du hast viele inspiriert. Dein Blog haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt und ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Reise. Du bist seit Monaten unterwegs, jetzt gerade in Neuseeland. Was steht als nächstes an?
Wir reisen ja mal so ein bisschen planlos oft oder planen relativ kurzfristig. Wir sind jetzt auf der Nordinsel, campen dann zwei Wochen auf der Südinsel ab Montag, glaube ich. Fahren zwei Wochen mit dem Camper in der Gegend rum und dann ist die Reise im Prinzip nach drei Monaten vorbei und dann gucken wir, ob wir nochmal eine Woche Japan als Kontrastprogramm so ein bisschen ranhängen und das sehen wir dann aber, das ist dann so der Schlusspunkt sozusagen. Jetzt hier in Neuseeland, Südinsel, zwei Wochen Camper, Campingplatz, ein bisschen Basic wieder alles machen, da freuen wir uns drauf.
Das hört sich toll an. Die Südinsel ist wirklich ein Traumort. Also es hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ist schon zwei Jahre her, aber es lohnt sich. Ich bin mir sicher, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, viel Erfolg für die Weiterreise und bis bald.
Danke. Ja, tschüss. Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
So, das war's. die 97. Off the Path Podcast Folge mit Dirk. Er ist einfach ein grandioser Gast, der unglaublich gut vorbereitet ist. Ich finde das total geil. Und ja, Tansania, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr jetzt auch total heiß drauf, irgendwie Tansania zu bereisen und dort eine Safari zu machen? So eine Safari ist natürlich halt echt, die kosten einfach verdammt viel Geld, ne? Muss man einfach mal sagen. Die sind teuer, aber das ist schon was Einmaliges. Das ist so ein einmaliges Erlebnis, so eine Safari. Und ich freue mich auch mega, dass wir, also Line und ich, reisen mit einer Freundin im Dezember nach Botswana. Das ist auch durch die Inspiration von Dirk tatsächlich gekommen. Wir haben ja zusammen, muss ich mal genau schauen, wann wir das gemacht haben. Ich glaube, die 85. Gar nicht wahr, die 89. Off the Path Podcast Folge. Hört euch die auch gerne nochmal an. Die 89. Off the Path Podcast Folge war damals mit Dirk am 15. August. Und da hat er mich quasi auch so inspiriert, mal Botswana zu besuchen. Und heute hat er mich auf jeden Fall inspiriert, Tansania zu besuchen. Hört sich auch auf jeden Fall echt geil an. Ich bin sehr gespannt, ob und wie er euch inspiriert hat. Also schreibt mir dazu auch gerne. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Wünsche für den Podcast, was ich demnächst so alles aufnehmen soll, oder ihr wollt selbst hier dabei sein und seid entsprechend vorbereitet, damit das nicht normal passiert, dass ich meine Woche ausfallen lassen muss. Es ist übrigens über zwei Jahren sind nur 2 Wochen ausgefallen. Und einmal, weil ich einfach nicht konnte, weil ich krank war und unterwegs war, und einmal jetzt, weil ich leider das Pech hatte, dass ich viele, viele Probleme hatte beim Aufnehmen. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ein paar von euch haben mir letzte Woche auch schon geschrieben, vielen, vielen Dank dafür, einfach eine E-Mail an podcast@offthepath.com schicken. Die lese ich auch alle, ich antworte auch auf alle, und wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Wünsche, was ihr gerne hier im Off the Path Podcast hören wollt oder irgendwen empfehlen wollt, der mit mir einen Podcast aufnehmen soll, dann schreibt mir, wie gesagt, auch gerne über andere Kanäle. Und ja, lang genug ist diese Folge, ich habe jetzt auch richtig viel alleine hier im Monolog geredet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn 3 von euch es schaffen würden, in den nächsten 14 Tagen uns eine Bewertung zu hinterlassen hier auf iTunes, damit wir die 300 Bewertungen knacken. Das wäre total geil. Und ja, die vielen Bewertungen, regelmäßige Bewertungen und neue Abonnenten helfen auch, damit wir in den Charts immer weiter nach oben ranken. Das würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir und uns dabei helft. Und denkt dran, am Donnerstag geht der neue Mittendrin-Podcast online. Ich werde hier auch noch eine kleine Erinnerung hochladen, die ich für 24 Stunden drin lasse. Es wäre total geil, wenn ihr dann auch mit dabei seid und euch den sofort abonniert und runterlädt und vielleicht auch sogar eine Bewertung hinterlasst. Und ihr könnt sogar was gewinnen. Ein paar richtig coole Kopfhörer von Sennheiser habe ich klar gemacht. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns am Dienstag auf einem anderen Kanal und hier bei Off the Path wahrscheinlich erst in 14 Tagen wieder.